ARD.
Spanien steht im Finale der Fußball-Europameisterschaft, besiegte Frankreich unter anderem durch ein Traumtor von Lamine Yamal.
Heute geht's weiter mit Halbfinale Nummer 2, Niederlande gegen England. Und bei den Engländern fehlt noch so die ganz große Geschlossenheit, sagt unsere Reporterin Mareike Zick.
Total überraschend fand ich, dass auf der PK schon wieder Thema war, wie die Fans, die Kritiker und die Mannschaft zueinander stehen.
Es wird fanmäßig auf jeden Fall voll heute in Dortmund. Und wer dafür verantwortlich ist, das weiß unsere Reporterin Lisa Tellers.
Heute wird es definitiv Oranje sein, die diese Stadt einnehmen. 80.000 niederländische Fans werden da erwartet.
Ja, und das alles besprechen wir im Sportschau EM Update. Herzlich willkommen, seid gegrüßt. Hier ist eure tägliche EM-Portion. Anne Hild ist da.
Hi.
Hallo Anne, mein Name ist Tobi Schäfer. Anne ist richtig glücklich, weil ihre Spanier im Finale stehen.
Mis españoles.
Ja. Was heißt völlig losgelöst auf Spanisch?
Completamente. Estatico, keine Ahnung.
Aber nur, dass wir jetzt mal unsere Hörerinnen und Hörer abholen. Du hattest gestern ja auch ein Spanien-Trikot an. Du fieberst dann schon auch richtig mit, genauso wie wenn Deutschland spielt? Oder wie groß ist deine Leidenschaft für Spanien?
Naja, jetzt wo Deutschland raus ist, dann
kannst
natürlich
du dich komplett dazu bekennen.
Genau, aber ich hatte ein Deutschland-Trikot an, als die beiden gegeneinander gespielt haben.
Wir wollen ein bisschen auf das Spiel schauen, was für die Franzosen eigentlich ziemlich gut begonnen hat. Ne? Eine frühe Führung durch Kolo Muani nach 9 Minuten und dann hätten sich die Franzosen eigentlich in ihre Komfortzone zurückziehen können und das Spiel aufziehen können, was sie beim ganzen Turnier jetzt eigentlich auch so ein bisschen gemacht haben.
Ja, also ich finde, sie haben sich schon zurückgezogen. Sie haben so ein bisschen den Fehler gemacht, den Spanien gemacht hat, nachdem sie gegen Deutschland in Führung gegangen ist. Nur Frankreich hat halt wieder diese Offensivpower, die sie eigentlich da auf dem Papier haben und mit Mbappé vorne drin, mit Dembélé vorne drin, haben sie einfach nicht auf den Platz gebracht.
Und vielleicht wollten die Franzosen auch anders agieren, aber es war halt noch ein Gegner auf dem Platz, der gar nicht so schlecht ist. Spanien wirklich verdient, auch im Finale. Das sagt uns auch nochmal unser Reporter, der bei dem Spiel dabei war, Phil Hofmeister.
Spanien ist völlig verdient im Finale, weil die Spanier in diesem Halbfinale klar die bessere Mannschaft waren und weil Frankreich wieder mal in Summe extrem enttäuscht hat. Allen voran Kylian Mbappé. Was ist eigentlich mit dem los? Mit dem Superstar schlechthin, da spielt er dann schon mal ohne Maske und man denkt sich, jetzt ist er befreit von dieser Last und dann kommt wieder wenig bis gar nichts. Mein Eindruck war über das gesamte Turnier hinweg, dass die Franzosen einfach zu satt sind, nicht geil genug, nicht gierig genug auf den nächsten Titel. Ich glaube, diese Ära der Franzosen ist jetzt erstmal vorbei und aus spanischer Sicht muss man sagen, Kompliment, die ruhen so in sich, die sind so stabil, die spielen so variabel, diese Ballsicherheit ist fantastisch, dazu garniert eben mit diesen Ausnahmekönnern wie Lamine Yamal, was für ein Traumtor von dem Mann, der am Tag vor dem EM-Endspiel 17 Jahre jung wird. In Summe muss man schon sagen, neben Deutschland war und ist Spanien die beste Turniermannschaft bei dieser Europameisterschaft hier bei uns in Deutschland. Und dementsprechend spielt Spanien hochverdient in diesem EM-Finale.
Ja, Phil Hofmeister spricht ihn auch nochmal an und das ist natürlich der Mann des Abends, der Junge des Abends, muss man ja eigentlich noch sagen, Man of the Match, Lamine Yamal mit einem Traumtor zum 1:1, das schönste Tor dieser Europameisterschaft bisher.
Ja, doch, da gehe ich mit. Also war wirklich wunderschön, auch schön von ihm, dass er, nachdem er jetzt dreimal vorgelegt hat, auch mal selbst abschließen konnte und die UEFA hat ihn ja zum Man of the Match gemacht. Was bedeutet hat, er war nach 23 Uhr noch auf dem Platz, obwohl er ja eigentlich laut deutschem Jugendschutz dann gar nicht mehr arbeiten darf.
Gibt das jetzt eine Strafe?
Ich könnte es mir eigentlich vorstellen. Also wenn, dann kommt die ja nicht von der UEFA, sondern vom deutschen Jugendamt, schätze ich mal.
Er ist der jüngste EM-Torschütze aller Zeiten mit jetzt 16 und wird er jetzt dann auch einen Tag vorm Finale, wird er 17. Er hat zuletzt seinen Realschulabschluss gemacht und das war jetzt auf dem Platz wirklich die Abiturprüfung, die Reifeprüfung. Na, er hat diesen Härtetest bestanden. Wir haben gestern darüber gesprochen, dass er gegen eine sehr erfahrene französische Abwehr ran muss mit Hernandez. Aber das hat er gut gemacht.
Ja, hat er total. Also ich finde, auf dem Platz merkt man ihm das dann vielleicht bei der Körperlichkeit noch ein bisschen an, dass er so jung ist, aber ansonsten halt gar nicht. Also der agiert da teilweise, wie der die dann auch abkocht. Das ist schon krass mit anzusehen.
Ich habe es gerade gesagt, der hat ja seinen Realschulabschluss gemacht. Ich frage mich immer, ob ein Spieler vom FC Barcelona einen Realschulabschluss überhaupt machen darf. Oder
offensichtlich
das,
darf er
in
das,
den Statuten, ja.
Aber er ist ja auch noch durch eine ganz andere Schule gegangen.
Er war an 5 von 6 spanischen Torschüssen beteiligt gestern Abend, also wirklich völlig zu Recht auch Man of the Match. Und es gab ja vorher dieses Foto, was durchs Netz gegangen ist, schon seit ein paar Wochen, wie Lionel Messi das kleine Baby oder Yamal als Baby badet. Und das wurde gestern natürlich direkt umgedreht. Ich habe irgendwo gesehen, da hat dann Lamine mal Messi gebadet.
Das dauert noch ein bisschen, aber vielleicht ist das die Zukunft.
Also das war natürlich nur das 1:1 von Lamine Yamal in der 21. und kurz danach dann noch Dani Olmo mit dem Siegtreffer in der 25. Auch Dani Olmo, ich meine, wir kennen ihn ja aus der Bundesliga, aber irgendwie ist er in der spanischen Nationalmannschaft nochmal einen Tick besser.
Ich finde,
gefährlicher.
Merkst du ja immer bei so Turnieren, wie viel die Mitspieler überhaupt ausmachen. Also, dass dann Spieler, die teilweise in ihren Vereinen super performen, in der Nationalmannschaft gar nicht funktionieren und umgekehrt. Und mich erinnert der halt an den Dani Olmo da aus dem Supercup, als er den Bayern 3 eingeschenkt hat.
Ja.
Ja, also wirklich schön mit anzusehen.
Es war für Spanien der 6. Sieg im 6. Spiel bei der Europameisterschaft. Das gab es so auch noch nicht. Spanien steht zum 5. Mal in einem EM-Finale. Nur Deutschland war öfter in einem Finale. Mhm. Eigentlich hat man jetzt das Gefühl, egal wer kommt, sie sind nicht zu schlagen.
Ja, den Eindruck habe ich auch. Also ich dachte halt vorher schon vor diesem Halbfinale, dass es für Frankreich auf jeden Fall schwierig wird gegen diese Spanier. Aber also Frankreich hat ja besser gespielt als in den anderen Spielen. Und trotzdem gefühlt chancenlos, nachdem Spanien das Spiel gedreht hatte. Und die einzige Mannschaft, die sich wirklich so richtig teuer verkauft hat gegen die Spanier, war dann im Endeffekt Deutschland.
Genau, das wertet jetzt die deutsche Niederlage gegen Spanien irgendwie auch nochmal auf, dass wir wirklich nah dran waren, die Spanier zu schlagen. Und die Franzosen dann eben am Ende mit der Niederlage. Das ist die erste französische Niederlage in einem K.O.-Spiel bei einem großen Turnier nach 90 Minuten seit dem Viertelfinale 2014.
Ja, krass.
Also da geht dann vielleicht jetzt aber auch eine Ära zu Ende, wobei natürlich noch nicht die von Mbappé. Bei ihm muss man dazu sagen, möglicherweise war er einfach nicht fit. Er hat zwar ohne Maske gespielt, aber so richtig befreit bist du ja dann auch nicht. Wenn du weißt, wenn mir jetzt gleich einer ins Gesicht langt, dann fängt es wieder an zu bluten. Also ich glaube, das hat ihn schon auch so gehemmt, dass er einfach nicht der Mbappé sein konnte, den wir kennen oder den wir uns gewünscht hätten.
Ja, das glaube ich auch. Also es war ja immer die Rede davon, dass diese Maske ihn behindert. Jetzt dann halt alles irgendwie reingeworfen und ohne Maske gespielt. Aber ich habe das auch so beobachtet, genau wie du, dass er halt nicht so richtig in die Zweikämpfe reingegangen ist. Und teilweise am Ende hatte ich aber auch das Gefühl, dass die ganze Mannschaft überhaupt nicht daran glaubt, gegen Spanien noch den Ausgleich zu machen, weil die ja gar nicht mehr draufgegangen sind.
Mhm. Auf jeden Fall eines der besten Spiele bei dieser Europameisterschaft, ja. Pünktlich zum Halbfinale, mal wieder richtig guter Fußball. Das war zum Beispiel so ein Spiel, wo ich mir gewünscht hätte, bitte geh doch in die Verlängerung, ich will noch ein bisschen mehr davon. Also Voll. Es hat natürlich ein bisschen abgeflacht nach den frühen Toren in der ersten Halbzeit. Hinten raus wurde es dann ein bisschen dröger, aber trotzdem, also wirklich zwei Mannschaften, die verdient da waren, wo sie waren im Halbfinale.
Ich war auch echt erleichtert, weil wir hatten ja alle so ein bisschen befürchtet, dass sie sich gegenseitig neutralisieren und dass das sehr abwartend wird und so, und das war es ja gar nicht. Also es hat wirklich Spaß gemacht. Du hast zwischendrin auch nochmal diesen spanischen Ballbesitzfußball von früher gesehen.
Mhm.
Ja, war ein schönes Halbfinale und ich hoffe, dass das Finale mindestens genauso wird.
Ja, was brauchen wir noch für ein Finale? Wir brauchen noch einen
Gegner.
Und der wird dann heute Abend ermittelt in Dortmund. 21 Uhr ist Anstoß bei Niederlande gegen England. Die beiden treffen zum ersten Mal in einem K.O.-Spiel bei einem großen Turnier aufeinander. Und bei den Niederländern müssen wir froh sein, dass sie überhaupt da sind. Denn da gab es gestern eine kleine Panne. Die wollten von Wolfsburg nach Dortmund mit dem Zug und das hat nicht geklappt. Surprise.
Ja, das ist aber auch amateurhaft, weil jeder weiß, dass der ICE in Wolfsburg nicht hält.
Ja, auf jeden Fall musste dann die Mannschaft nach Dortmund fliegen. Die Pressekonferenz musste abgesagt werden. Ich sag mal so, solange der Zug zum Tor nicht ausfällt, wird das keine Auswirkungen auf das Spiel haben.
Und der Zug hat keine Bremse, ne?
Nächstes Mal kommen sie wieder mit dem Wohnwagen. ja, es ist natürlich das Spiel, wenn wir zu den Engländern gucken, die Rückkehr von Jude Bellingham nach Dortmund. Und da macht er eigentlich nur diese eine Geschichte jetzt die Runde. Und zwar, dass der deutsche Schiedsrichter Felix Zweier das Spiel pfeift. Ihr wisst, da gibt es eine kleine Vorgeschichte. Bellingham hatte den zu seiner BVB-Zeit mal kritisiert und quasi ihm Bestechlichkeit vorgeworfen. Mit einer Anspielung auf Zweiers Verwicklung in die Holzer-Affäre. Mir wurde das ein bisschen zu groß gemacht.
Mir auch.
Ehrlicherweise.
Ja, also vor allem, das war ja, meine ich, 2021, diese Konfrontation zwischen Zweier und Bellingham. Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Es ist auf jeden Fall schon eine Weile her. Und ich glaube, das spielt halt überhaupt keine Rolle.
Ja.
Und du hast ja im Halbfinale eine sehr große Auswahl an Schiedsrichtern, die du ansetzen kannst. Und ich kann mir vorstellen, dass die UEFA da schon Punkte findet, womit sich Zweier dafür qualifiziert hat.
Ja, und wenn man jetzt immer Rücksicht darauf nimmt, welche Spieler mit Schiris irgendwelche Animositäten haben, dann finden wir gar keinen mehr. Und sollte Zweier irgendwie zweifelhaft pfeifen, haben wir immer noch den Videoschiedsrichter und der funktioniert ja wirklich astrein bei diesem Turnier. Ja, sportlich, wenn wir mal sportlich, gestern also keine Pressekonferenz der Niederländer, aber es gab natürlich eine der Engländer mit Trainer Southgate. Southgate und Mareike Zeck, die hat dabei genau zugehört.
Total überraschend fand ich, dass auf der PK schon wieder Thema war, wie die Fans, die Kritiker und die Mannschaft zueinander stehen, weil Southgate und Kane nochmal gesagt haben, ey, mit eurer Kritik an unserer Spielweise, dass die irgendwie nicht sexy genug ist und wir zu pragmatisch spielen, das hat uns beschäftigt. Da kommen wir irgendwie erst ganz langsam jetzt mit klar und unser Selbstbewusstsein muss sich erstmal wieder aufbauen. Dass die das vom Halbfinale sagen, also wo sie jetzt schon so lange im Turnier sind, das hat mich schon überrascht. Und bei Ronald Koeman und den Holländern, da war es ja eigentlich ähnlich. In der Vorrunde haben die ja sogar noch schlechter abgeschnitten als die Engländer. Da gab es genauso viel Kritik. Und bei denen scheint es irgendwie nicht mehr so krass in den Köpfen zu sein. Also ich habe das Gefühl, dass die Engländer immer noch nicht in ihrem Zen-Modus angekommen sind.
Ja, gute Stimmung geht anders, gefühlt bei den Engländern. Luke Shaw, der englische Spieler, hat übrigens über den Trainer gesagt, wir Spieler lieben ihn, er ist genau das, was wir brauchen, er ermöglicht uns, auf dem Feld unser Bestes zu zeigen. Ich sag mal so, guter Zeitpunkt, jetzt damit anzufangen.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde, also sorry, aber das hört sich für mich halt nach Mimimi an und jetzt hast du als England schon zwei Ausreden, wenn es dann nicht funktioniert im Halbfinale.
Wir hatten keine Unterstützung, ne?
Genau, wir hatten keine Unterstützung, es war ein blöder Schiedsrichter, also ja, man könnte halt auch einfach mal aus den Top-Talenten, die man da auf dem Platz hat, wirklich auch Top-Leistung rausholen.
Immerhin sind alle fit, auch Harry Kane. Da gab es ja kurz mal ein Fragezeichen. Mark Gray ist zurück in der Innenverteidigung. Er ist ja der zweikampfstärkste Engländer, wird, glaube ich, auch da ganz gut gebraucht. Und trotzdem glaube ich, England wird nur gewinnen können, wenn es irgendwie über eine Einzelaktion funktioniert. Und da sind dann natürlich wieder die üblichen Verdächtigen gefragt. Eben Kane oder Bellingham oder Saka.
Ja, oder halt Elfmeterschießen können die Engländer ja offensichtlich jetzt auch.
Stimmt.
Aber ich glaube halt, also die Niederländer werden das ja auch gesehen haben im Turnierverlauf, nehmen Bellingham aus dem Spiel und den Engländern fällt einfach nichts mehr ein.
Ja, aber du sprichst das Elfmeterschießen an. Das müssen wir uns wirklich auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen. England kann auf einmal Elfmeter gegen die Schweiz 5 von 5. Das gab es fast noch nie. Und auch wie, ne? Die waren ja wirklich auch alle astrein verwandelt, variantenreich, selbstbewusst und ja, keine Chance auf eine Parade. Liegt möglicherweise auch ein bisschen daran, dass sie einen niederländischen Co-Trainer ja in ihren Reihen haben. Und zwar den ehemaligen Nationalspieler Jimmy Floyd Hasselbaink. Der hat da wohl großen Anteil daran. Und sie haben natürlich dann auch einen guten Torwart, der im Elfmeterschießen jetzt auf einmal die Dinger hält. Auch da interessante Zahlen. Seit 2018 hat Jordan Pickford 3 der 4 englischen Elfmeterschießen, an denen er beteiligt war, gewonnen. Zum Vergleich, zwischen 1990 und 2012 haben die englischen Torhüter nur 2 Elfmeter überhaupt pariert und haben 6 von 7 Elfmeterschießen verloren. Und das macht der Pickford natürlich auch auf seine eigene Art, ne? Der ist natürlich auch am Rande der Legalität, so wie der dann auf der Linie rumtänzelt und auch so ein bisschen provoziert. Hat den Trick mit seiner Trinkflasche, wo dann die Informationen draufstehen. Wo ich mich immer frage, warum wird denn das jetzt so abgefeiert? Für mich ist es nur professionell, dass ein Torhüter irgendwie die Informationen hat, ja, wohin die Gegner schießen.
Also das gab es ja dann halt auch dieses berühmte Ding mit Kahn und Lehmann, ja, mit dem Austauschen der Informationen gegen Argentinien. Also ja, ich finde, also ich erwarte das auch von einem Torhüter, dass er sich im Elfmeterschießen auf die Schützen schon vorbereitet vorab. Und eigentlich wundert es mich, dass er überhaupt noch einen Spickzettel braucht.
Ja, England hat eine Flasche im Tor, der Satz hat auf einmal eine ganz andere Bedeutung.
Oh, wow.
Lass uns noch kurz über die Niederländer sprechen. Haben sich im Turnier gesteigert, spielen irgendwie auch sehenswerter, alle 9 geschossenen Tore aus dem Spiel. Und auch da war es ja so, dass der Trainer sehr kritisiert wurde und jetzt haben sie sich irgendwie gefunden.
Ja, also es wurden ja viele Trainer vorher oder auch in der Gruppenphase kritisiert, weil sie eigentlich offensiv sehr starke Mannschaften haben und die Offensive nicht so richtig auf den Platz gebracht haben. Und ich finde aber auch, dass die Niederländer gerade vorne echt attraktiv spielen, auch jetzt gerade in der K.O.-Phase. Und aber sie müssen, glaube ich, die Verteidigung noch ein bisschen besser in den Griff kriegen, weil ja auch gegen die Türkei erstmal in Rückstand geraten. Wird gegen England, glaube ich, schwieriger, das dann wieder aufzuholen.
Vor allem in der Luft, die Verteidigung. Mhm. 3 ihrer 5 Gegentore sind per Kopf gefallen. Ich glaube, was ihnen auch einen Schub gegeben hat, war einfach diese Fanunterstützung. Die ist jetzt auch nicht total neu, die ist ja eigentlich immer da. Aber das war natürlich jetzt total im Fokus. Also wir haben das ja auch immer abgefeiert. Vielleicht sind sie auch daran so ein bisschen gewachsen und vielleicht hat das auch eine Rolle gespielt. Bei uns in der Redaktion war Benny Hövedes ja jetzt zu Besuch. Der hat gestern schon eingeschätzt, wie Spanien gegen Frankreich ausgeht. Da hat er übrigens das richtig eingeschätzt. Und er hat auch mal erklärt, was die Niederlande aktuell so stark macht.
Die Holländer sind insgesamt, glaube ich, alleine von der Euphorie, die dann auch durchs Land schwappt, mit ihren Marschgängen dann durch die Städte, glaube ich, so ein bisschen die Lieblinge der Deutschen, wenn alles in Oranje leuchtet. Und die Fans machen jede Menge Spaß. Die Mannschaft ist auch so ein bisschen ins Rollen gekommen. Also ich glaube, dass sich am Ende die Holländer durchsetzen.
Siehste, Benny Hövedes glaubt auch an Oranje wegen der Fans.
Ja, das Also ich finde, da hast du vollkommen recht. Die haben ja quasi, die Oranje-Fans werden ja von ganz Deutschland abgefeiert. Und wenn du sowas dann als orangene Wand hinter dir hast, dann wird es wirklich schwierig für England.
Niederlande gegen England ist aber auch wirklich ein Duell von zwei unübersee- und unüberhörbaren Fanlagern. Mittendrin ist unsere Reporterin Lisa Tellers in Dortmund und die verrät uns jetzt mal, was da heute auf die Stadt zukommt.
Wir sind mit dem Sportshow-Bus in Dortmund unterwegs, wo normalerweise die Stadt schwarz-gelb ist. Heute wird es definitiv Oranje sein, die diese Stadt einnehmen. 80.000 niederländische Fans werden da erwartet und im Vergleich nur 25.000 englische. Also die Stadt im Ausnahmezustand. Es gibt auch noch mal mehr Polizeikräfte, die im Einsatz sind, weil es wird der größte Fanmarsch erwartet, den die Stadt je erlebt hat. Also 80.000 Fans werden durch die Dortmunder Stadt in Oranje ziehen. Wir kennen alle die Bilder, die werden ausrasten, die werden Party machen, die werden eine totale Freude auch versprühen und sie werden dann am Westfalenpark vorbeiziehen und dort dann auch das Public Viewing schauen. Es ist extra nochmal aufgestockt worden, 43.000 Fans können dann dort schauen. Die Engländer werden es wohl in der Innenstadt am Altermarkt schauen. Und ja, die Polizei glaubt an ein friedliches Fest, denn die beiden Fanlager sind nicht verfeindet, sondern es soll eher eine große Party werden. Und genau darauf ist die Stadt Dortmund eingestellt.
Ja, das wird doch herrlich. Die Oranje-Fans hüpfen von links nach rechts, die Engländer schwanken von links nach rechts. Ich freue mich auf einen total guten Fußballabend, auf einen emotionalen Fußballabend, der vielleicht spielerisch nicht so hochklassig wird wie das erste Halbfinale, aber zumindest spannend wird's, glaube ich. Und du bist ja mit dabei im Stadion.
Ich bin mittendrin im Niederlande-Block.
Auf der Südtribüne.
Auf der Süd, ja.
Okay.
Also ich werde euch berichten, wie es ist, wenn man da von links nach rechts mitspringt. Und ich freue mich auch. Ich glaube, es wird auch ein längerer Fußballabend als gestern.
Dein Tipp, wie geht's aus?
Die Niederlande machen es mit 3-2 in der Verlängerung.
Ich glaube irgendwie immer noch ein bisschen an England im Elfmeterschießen.
Oh, aber dann wird es ein langer Abend auf jeden
Fall. Dann wird es ein sehr langer Abend. Ganz schlechte Überleitung jetzt. Wer wird deutscher Meister? Was ist da dein Tipp?
Ich versuche jetzt mal den Holger Dahl.
Warum sagen, nicht mal Leverkusen?
Nee, ich sag Borussia Dortmund.
Oh, das werden wir nochmal vertiefen müssen. Aber nicht jetzt, sondern in der Zeit nach der Europameisterschaft. Ja. Denn wir machen ja weiter.
Wir machen weiter. Wir machen sowieso nur ganz kurz Pause. Ne? Die Bundesliga, zumindest die zweite Liga, fängt ja am 1. August-Wochenende schon an. Und ja, wir sind dann pünktlich zum Bundesliga-Start schon wieder da.
Genau, denn dann wird aus dem Sportschau-EM-Update das Sportschau-Bundesliga-Update. Das gab es auch vor der EM schon, aber ein paar von euch sind da vielleicht neu dazugekommen. Und ihr sollt wissen, ihr könnt uns hier gewogen bleiben. Und dann machen wir bei der Bundesliga einfach genauso weiter.
Machen wir.
Morgen aber erstmal wieder die nächste Folge EM-Update. Dann sprechen wir über das zweite Halbfinale. Heute Abend also die Engländer gegen die Niederländer in Dortmund. Und live übrigens im Ersten. Bis morgen.